Ist denn hier irgendwer noch normal? In Folge 2 unserer Vorschau auf die Winter Season stehen Dimbulane, Jiako und Levi in Water 10 and Angel Flew Down to Me plötzlich auf die Fünfklässler Freundinnen ihrer Schwestern, heuern als Hauslehrer bei süßen Fünflingen in The Quintessential Quintuplets an, schließen sich mit einer Streunerkatze in My Roommate is a Cat in ihren Häusern ein und werden von der Tochter des Königs in The Rising of the Shield Hero der versuchten Vergewaltigung bezichtigt. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 87. Shortcuts-Podcast. Die Winterseason ist schon ein, zwei Wöchentchen alt. Ich glaube, dieses Wort existiert nicht. Aber wir sind immer noch da. Ziemlich genau seit 3 Jahren sogar. Wir sind in Folge 87 unseres Shortcuts-Podcasts und Neji ist wieder dabei.
Ich grüße euch.
Ich habe dein Gesicht schon so lange nicht mehr gesehen.
Ich weiß.
6. November, um genau zu sein. Für alle Podcast-Zuhörer bei Spotify und Soundcloud oder auf unserer Webseite anihabara.de, die sich jetzt fragen, warum ich das gesagt habe. Oleg hat das erste Mal wieder seine Webcam an in unserer Videoversion auf YouTube. Wer auch dabei ist, mit jeder Menge mieser Laune und Sword Art Online-Gags, Jaku, hi.
Ja, bin dann wieder da. Tag.
Levi, hi.
Yo. Guten Abend, allerdings ohne Webcam, dafür mit sehr guter Laune.
Und Schwertern. Ja. Die armen Audio-Zuhörer. Jedenfalls, damit die Audio-Zuhörer auch mal was bekommen, gehe ich mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Wir haben heute dabei Water 10, An Angel Flew Down to Me. Das habe ich mitgebracht. Niji hat mitgebracht, The Quintessential Quintuplets.
Boah.
Jakob, soll ich auch für dich vorlesen?
Ja, mach mal.
Pass auf, Jakob hat mitgebracht. My Roommate is a Cat. Und Levi.
Ja, ich habe mitgebracht The Rising of the Shield Hero.
Da muss man nicht ja so meinen, nur weil du zu Gast bist, lese ich dir deinen Titel vor.
Ach, sehr schade, du hast es so gut gemacht. Du kannst so schön vorlesen. Ich bin fast eingeschlafen bei deiner Stimme.
Fast ohne Stottern. Stotternd. Weil ich habe dann doch die Ehre, den ersten Anime euch vorzustellen, geht's dann auch in die Vorstellung von Water 10, An Angel Flew Down to Me. Hat 12 Episoden. Genres Slice of Life Comedy Yuri. Ist adaptiert von einem Manga und da es mal wieder um süße Dinge geht, macht das natürlich unser 1A-Studio für süße Dinge, Doga Kobo. Und der Simulcast bei den freundlichen Lolicons von Crunchyroll. Die Beschreibung. Miyako ist eine junge Studentin, die ein entspanntes Otaku-Dasein fristet. Eines Tages trifft sie allerdings auf ein paar engelsgleiche Grundschülerinnen und als sie die neue Freundin ihrer kleinen Schwester Hana kennenlernt, schlägt ihr Herz einen Salto. Miyako versucht sich mit ihnen anzufreunden, doch stößt dabei auf einige Probleme. Eine Sketchkomödie um ein paar und ultraniedliche Engel findet ihren Anfang. Vielen Dank, René, für diese Beschreibung. So. Womit fangen wir an?
Wo fangen wir an, ja.
Ich pass auf, ich mach den Anfang. Ist ja irgendwie ganz, also der Anime versucht das ja irgendwie auf eine ganz charmante Art zu machen. Aber letztendlich geht es um eine creepige 20-Jährige, die als Erwachsener auf Fünfklässler steht.
Und sie mit Süßigkeiten lockt.
Wenn sie jetzt ein Mann gewesen wäre, hätte das Ding wahrscheinlich unglaublich hohe Wellen geschlagen. Ja, hier alle.
So wie Rising of the Shield Hero.
Ja, zum Beispiel, alle Moralprediger wären wieder aus ihren Lächeln gekommen und dann. Oh,
also alle Amerikaner.
Ja, oh, Japan, wie kannst du es wagen? Oh, aber da das. Ich meine, die haben das schon ganz geschickt gemacht, dass sie da keinen Mann hinsetzen, sondern eine Frau. Und ja, Liebe unter Frauen ist halt offenbar selbst zu jüngeren. Erlaubt. Ich habe zumindest kein Negativ jetzt darüber gehört.
Tatsächlich, ich habe auch noch nie in den Nachrichten irgendwie gehört, so von wegen junge 20-jährige Studentin stellt Grundschülerin an der Schule nach.
Ja.
Egal, wie fandet ihr die Comedy? Oleg.
Ach, ich fand die eigentlich ganz cool. Ich fand das schon eigentlich besonders, wo die Freundin von Hannah, glaube ich, dann reinkam, ne?
Hanna war die Freundin tatsächlich.
Genau.
Genau. Wo die halt so reinkam und sie so sieht, oh mein Gott, mein Herz geht so auf. Es ist vorbei und sie ist so süß. Und ich habe erst mal gedacht, okay, steht sie jetzt auf kleine Kinder, aber naja, gut.
Vor allem ist das Lustige, dass dann ihre kleine Fünftklässler-Schwester dann ja so sagt, so, ey, mach dir nichts draus, die ist so, die ist total schüchtern. Und dann sagt die so, freut mich, dich kennenzulernen. Und die kleine Schwester rastet so total aus und meint, oh, sie hat noch nie einen vollen Satz rausgebracht. Das hast du sehr gut gemacht.
Vor allen Dingen, wo die Fünftklässlerin gemerkt hat, so, was ist das denn für eine und so weiter, ne? Und die versucht ihr da so irgendwie anzufassen und die so, mit einer schnellen Reaktion, zack, weg, weg, weg mit der Hand, immer die ganze Zeit so weggeschlagen. Alles schon, das war schon einfach nur genial. Das
ist tatsächlich traurig, dass die Person, die in diesem Anime wirklich geistig am meisten auf der Höhe ist, wirklich dieses Fünftklässler-Mädchen Hina ist.
Ja.
Die Mutter ist ja der Endboss, der dann die Tochter zusammenfaltet und sie quasi an der Decke aufhängt, weil sie ihre Schwester und ihre Freundin da Süßigkeiten vor dem Abendessen gibt, weil der Trick ist ja nämlich, die Hana, die Freundin von der Schwester, steht unglaublich auf Süßigkeiten und sobald sie Süßigkeiten in der Hand hat oder Aussicht auf welche hat, dann macht sie alles und man kann auch quasi alles mit ihr machen. Und so kriegt sie quasi dazu, mit Süßigkeiten sie in Cosplays, weil sie ist junge Studentin, weil sie studiert, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so in Richtung Design etwas. Auf jeden Fall macht sie leidenschaftlich Cosplays, näht sie selber und hat jetzt natürlich das perfekte Anführungsstrichen Opfer für ihre Cosplays und natürlich dann direkt hier mit Handykamera und von unten. Ja, die sollte es auch anders sein.
Wie die Creeps von der Comic-Cat.
Ja, richtig.
Man weiß es ja auch so, hier, Hina, leg dich mal auf meine Schwester drauf.
Aber vor allen Dingen darf man nicht vergessen, wo immer dieses geile Grinsen wieder kam, so dieses so.
Dieses total, ah, ich diese will es.
Diese ganzen Geräusche, dieses oh und ui und oh und oh, das hätte man auch super in ein Food-Anime reinpacken können.
Das ist
fällt mir gerade nur so auf. Also, Jaku.
Ja. Also ich weiß nicht, was ich dazu viel zu sagen soll. Es ist einfach, ja, es ist halt schon Comedy dabei, aber es ist auch halt, also schon etwas stumpfer Comedy natürlich. Bestimmt Leute, die sowas mögen, theoretisch, eigentlich mag ich sowas auch, aber halt nicht in diesem Kontext. Ja. Ich hab mir wirklich jedes Mal gedacht, so, okay, wenn ich darüber lache, gleich stimmt mir hier SEK die Tür ein. Und ja, keine Ahnung, ich find's einfach super skurril irgendwie, dass sowas überhaupt gemacht wird irgendwie, weil die Anspielungen sind ja schon da, ja, keine Ahnung, ich find's einfach strange. Ja,
tatsächlich, trotzdem ist es nicht, und das müssen wir dem Anime ja irgendwann doch noch zugutehalten, ist nicht irgendwie sexualisiert oder sowas, also wir haben keine Panty-Shots.
Also hart, edgy oder sowas, ist halt gar nichts.
Sondern nicht mal hart, also nicht mal soft.
Gar nichts.
es sind halt nur diese Anspielungen da, natürlich, genau. Aber halt, es wird nichts gezeigt, so ist ja, ist korrekt.
Ja.
Aber ja.
Also, wenn ihr weiter Süßigkeiten essen wollt, denn Miyako ist auch ein super Süßigkeiten-Konditorin. Also, wenn das mit der Designkarriere nichts wird und mit der Taxifahrkarriere, dann ist vielleicht noch was als Konditor drin. Auf jeden Fall, falls ihr auch weiter Süßigkeiten essen wollt, dann müsst ihr mir jetzt eure Bewertung dalassen. Neji.
6 von 10.
Bewahren wir uns mal die höchste Note bis zum Schluss auf. Jaku.
Es ist echt tough, muss ich ehrlich sagen, aber
SEK von 10 ist keine
zugelassene. Ich muss mir kurz überlegen, was ich Dinge letzte Woche gegeben habe. Ich muss schon sagen, bei ein paar Gags habe ich ja schon geschmunzelt. Ich gebe ihm eine 3, ich bin ganz gut gelaunt, Leute.
Wow.
Ich gebe ihm auch eine 6. Levi.
Ja, bei mir hat viel gezogen, natürlich stehe ich da total drauf, auf dieses Süße, auf dieses Moe, ja, wie auch schon bei New Game, was sie gemacht haben, oder Gabriel Dropout und sowas, 7 von 10.
Damit kommen wir auf eine Durchschnittsbewertung von 5,5 von 10, tatsächlich einer der besten Anime dieses Season bislang, traurigerweise.
Das ist enttäuschend. Aber wie so vieles, muss ich nicht ausschweifen, hoffentlich.
Das ist nicht so schlimm. Wir haben noch einen weiteren Anime, der dieselbe Art von einfachen Animationen mit lauwarmer Comedy kombiniert. Dafür aber später mehr, weil kleine Zwischenwerbeunterbrechung. Oleg, du hast uns ein Anime mitgebracht.
Genau, wir haben hier. Boah, sag du den Namen, ey. Ich komm nicht klar, ey.
The Quintessential Quintuplets.
Genau, und das besteht aus 12 Episoden. Die Genreart ist romantische Comedy, Slice of Life und Harem. Ist halt von einem Manga adaptiert. Und hier ist Studio Tezuka Production halt drin. Und die Lizenz hat sich Crunchyroll geholt. Und wir kommen dann mal zu dem Plot. Futaro Uesugi stammt aus einer eher ärmlichen Verhältnissen, weshalb er sich überschwänglich freut, als er eines Tages ein Jobangebot als Tutor erhält, doch weiß er vorher nicht, dass er sich um seine eigenen Klassenkameraden kümmern soll. Darüber hinaus sind sie auch noch Fünflinge und auch wenn sie wunderschön sein mögen, so hassen sie das Lernen und kassieren eine schlechte Note nach der anderen. Wird er es schaffen, das Vertrauen der Schwestern zu erlangen und sie erfolgreich vors Lehrbuch zu setzen? Was denkt ihr?
Das Lehrbuch.
Ach komm, das Lehrbuch ist doch immer schon schön, oder?
Also ich denke auf jeden Fall erstmal, dass Tezuka Productions da eigentlich einen schönen Stil für sich gefunden hat. Die haben ja sonst immer so Dagashikashi und sowas gemacht und da war irgendwie immer das Problem, dass das schon, es war ziemlich solide, aber es war einfach zu wenig Produktionswert irgendwie drin. Und das ist jetzt Dagashikashi, nur halt mit Produktionswert.
Naja, also fangen wir mal ganz vorne an, ja? Für die allererste Szene lassen wir mal kurz aus. Das Opening, da habe ich auch schon angefangen zu kotzen, weil ich habe noch nie sowas, keine Ahnung, ey, es ist schon sehr lange her, dass ich so ein, ja, keine Ahnung, ein ekelhaftes Opening gehört habe, Mann. Ach, ey, krass, Mann. Da kann mir schon so, da brauchte ich einen Eimer fast.
Das Problem ist, ich muss ihm tatsächlich zustimmen. Ich finde, wenn diese erste Szene schon mal nehmen, die zeigt zwei Sachen ganz gut. A, so, der sagt dann so, er will das Grillfleischmenü ohne Grillfleisch, weil er sich dann den Kopf ausgerechnet hat, weil er ist ja arm, das kostet sonst 400 Yen und ohne das Grillfleisch kostet so 200, das ist billiger, als wenn ich eine Miso-Suppe reiß und was gab's noch, und Wasser dazu kostenlos, wenn ich das einzeln kaufe. Deswegen findet er die Cafeteria super. Und das charakterisiert ihn eigentlich gut. Das ist ein super Dialog. Dann nächster Moment trifft er ja diese erste von diesen Schwestern, die halt knallrotes Haar hat. Und wir wissen alle, das ist dann eine Tsundere. Das hat uns 20 Jahre Anime so beigebracht. Sie streiten sich erstmal so um den Tisch, alles okay. Und dann meint sie irgendwann so, ja, ist das da dein Tester? Wie viele Punkte du wohl hast, dass du jetzt gerade während des Essens nachbüffelst? Oh, du hast ja 100 von 100. Und dann sieht man ihren Test, so 0 von 100. Und willst du nicht mein Haustutor werden? Und lustigerweise wird er dann hinterher wirklich der Haustutor, auch wenn er in dieser Situation natürlich nicht Ja gesagt hat. Aber was diese Situation ganz gut zeigt, weil denkt sich die ganze Zeit, er rechnet dann auch das den Preis von ihrem Essen aus. Und kommt dann irgendwie so auf 1000 Yen und denkt sich, boah, die ist so eine verschwenderische Kuh. Und da denkt er halt nicht weit genug. Ganz ehrlich, wir wissen alle, dass er mit einem von diesen Mädels zusammenkommen wird. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwie ein dummes, offenes Ende.
Ja, mit allen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich mit allen und irgendwie was Offenes. So wird es doch nachher laufen.
Und dann noch die Nachbarn, dann noch die Lehrerin und alles andere.
Und seine kleine Schwester.
Ja, richtig. Halt auch noch. Wenn schon, denn schon.
Auf jeden Fall, auch wenn das absolut unmoralisch ist. Also ganz ehrlich, wenn er einfach Geld haben will, also ich würde da eine Möglichkeit sehen, wenn auf einmal 5 Mädels auf ihn stehen. Die Geld haben.
Ja, ah ja, ja, aber er kriegt ja immerhin das 5-fache Gehalt, ne? Das muss ich mir mal vorstellen. Also eine normale Lehrstunde halt.
Erstmal stehen sie ja auf ihn nicht, sondern natürlich irgendwie die eine, bei der weiß man nicht so ganz, steht sie jetzt auf ihn auf nicht. Auf jeden Fall,
weil alles, was aus ihrem Mund kommt, Zun ist.
Nee, ich meine, es ist eher die mit dem Haarband, mit dem Grünen.
Also die mit dem
Grünen. Die schmeißt sich ja schon relativ an ihn ran.
Ach, du meinst die ganz Junge da, die sich da so tough so verhält, so, ja, ich lerne mit oder so.
Ja,
die
genau. Verhält sich nicht tough, die ist einfach nur hohl.
Die ist einfach nur dumm. Weil da hält sie ja beide Teste hoch, weil ihm in der Cafeteria am nächsten Tag fällt ihm ja der Test aus der Hose und sie hebt ihn dann auf, hält so sein und ihren Test durch.
Vor allem hat sie seine 100 von 100, hat er auch immer in der Hosentasche.
Ja, anscheinend.
Wie eingebildet kann man sein?
Das ist sein Ausweis, hallo?
Hält sie beide Tests hoch und dann so, welcher ist wohl deiner? Der mit 100 Punkten oder der mit 0 Punkten? Okay, was bist du für ein Hohlbrot, bitte?
Und er so, rechts, das ist meiner, das ist der 100er, ja.
Zumindest bist du ehrlich. Und das geht halt so weiter durch komplett alle Anime-Stereotypen, die wir so kennen. Dann hat er noch eine Schwester, die dann in ihrem Bett liegt, also ihr komplettes Zimmer ist vollgestellt mit irgendwelchem Kram. Und dann dann will er sie halt ins Wohnzimmer ziehen, zieht ihr die Bettdecke, will ihr die Bettdecke wegziehen. Das solltest du lieber nicht tun. Ich bin hier drunter gerade nackt.
Wer schläft nicht die ganze Zeit nackt? Sind wir doch mal ehrlich.
Also ich schlaf angezogen, weil ich nicht jeden Tag meine Bettwäsche wechseln will.
Oh. Danke, Dimbulai, für diesen tiefen Einblick in dein Leben. Wir danken dir wirklich sehr. Und wir finden es schön, dass du angezogen schläfst, was meine Aussage nochmal unterstreicht, dass eigentlich kein Mensch, also nur sehr wenigen, wirklich nackt schlafen, also komplett nackt.
Ich kenne tatsächlich viele, die nackt schlafen.
Ernsthaft? Ja, ich kenne sogar auch jemanden, der nackt steht.
Ja, okay.
Wieso wisst ihr das überhaupt?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Die Leute, die nackt schlafen, die reden doch darüber. Ja?
Ach so, okay.
Gut gerettet. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Angst vor diesem Anime, weil... Also ich meine, das ist absehbar, dass wir jetzt einfach nur eine Charakterfolge nach der nächsten bekommen. Immer mit einem von diesen oder zwei von diesen Mädels irgendwie im Zentrum.
Ja, du vergisst, wir bekommen noch das Schulfest, wir bekommen noch die Onsen-Folge, wir bekommen noch die Strandfolge. Es wird alles dabei sein. Ich garantiere.
Was wird das Beste sein?
Das Ende. Die Credits.
Muss man aber erstmal bis zum Ende kommen.
Man muss das ein bisschen differenzieren. Das Beste ist dann immer noch irgendwie so mittelbars.
Die A- und B-Part-Unterbrechung.
Ich kann ja mal ein paar positive Sachen sagen, ne?
Ja, bitte.
Also zum einen kann man ja schon mal sagen, wir haben recht anspruchsvolle, gute Charakterdesigns mit vielen Details.
Ja.
Und mit viel Oberweite, aber die Erklärung ist ja auf der Hand, ne? Sie haben alle dieselben Gene, also müssen sie auch alle viele Oberweite haben, ist ja klar.
Natürlich. Ach, ich dachte, die werden durch Massieren größer, meine Güte.
Diese Szene hat mir tatsächlich in diesem Anime nicht, aber vielleicht in
noch nicht,
Folge.
Noch nicht.
Zum anderen hat mich ihre Wohnung an unsere Unterkunft in Tokio erinnert.
Das war schon super. Sie hat ein bisschen höheres Fenster, aber wir waren dafür im oberen Stockwerk. Die waren nur im 30. Ne? Lächerlich.
Amen. Also unter 36 geht gar nichts. Ja. Haben wir noch was zu dem Anime zu sagen?
Naja, eine Sache noch ganz kurz. Ja, das ist halt ein großer Kritikpunkt an Harem-Anime, die halt einfach, das ist einfach, weiß nicht, hat jeder Harem-Anime irgendwie. Und zwar haben die sich halt bei der Besprechung, bevor sie halt das Skript schreiben, gedacht, okay, wir haben hier 5 Charakterzüge, ja. Alle Charakterzüge einem Charakter zu geben, damit er halt ein runder Charakter ist, machen wir nicht, nee, weil sind ja die Anime-Fans nicht gewöhnt, ja, machen wir nicht. Wir verteilen sie einfach auf 5 Frauen und dann mögen die alle. Und es ist einfach so, keine Ahnung, Mann, also es ist so stumpf, teilweise ist es auch so cringe auch anzuschauen, weil man einfach schon vorhersehen kann, wie da darauf reagiert wird und alles. Und ich keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht, Mann, ich komme immer noch zum Kotzen. Die Folge war so grauenhaft, unglaublich.
Tatsächlich war die letzte Szene, längere Szene, wo Adam hatte sie ja dann unterrichtet, also wollte zumindest gerade anfangen, bekommt dann von einer von denen so ein Glas serviert mit Wasser und meint dann halt so bye-bye und im nächsten Moment wacht er im Taxi auf. Da hat ihn ja die Zundere dann nach Hause gefahren. Das ist so ein bisschen... Die Szene ist ein bisschen besser geschrieben, weil sie sich nicht mal nur auf diesen Stereotyp irgendwie verlässt, weil dann... meint sie ja hier so, das ganze Lernen macht mich hungrig und also eigentlich nur, weil sie ihrer Schwester keinen Gefallen abschlagen kann. Nur und dann halt am Ende, als sie dann halt mit seiner Familie, seiner armen Familie zusammen gegessen hat, dann am Ende so sagt, ja, natürlich komme ich gerne wieder vorbei, aber die Schule kriege ich auch ohne deine Hilfe auf die Reihe, Backer.
Da war sie wieder drin.
Genau. So, eure Bewertung. Neji, du fängst wieder an.
Oh, 4 von 10.
Fandest du wohl die Loli-Mädels besser, ne? Jaku, deine Note.
2 von 10. Ist schon positiv, ja. Also klar, der MC ist wenigstens ein bisschen, hat wenigstens Charakter, kann man sagen. Aber
man muss dazu sagen, wenn Jaku sagt. Man muss dazu sagen, wenn Jaku sagt, jemand hat Charakter, dann ist es einfach irgendwie ein mega schlecht gelaunter, miese Peter.
Warum?
Also so wie wir. 6,5 von 10 for the production effort. Und Levi.
Was für Production effort?
Ja, also das Charakterdesign ansprechen, ein bisschen was hat's auch gezogen. Danke Patrice für die Trans, 5 von 10.
Die war echt großartig, also der Patrice tatsächlich ziemlich gut übersetzt. Ich sagte, wenn ich irgendwann mal einen Übersetzer brauche. Dann ist das richtig. Dann kommen wir auf eine 4,375. Das passt, ja. Passt.
Ja, kommt denn.
Ja, damit ist es, glaube ich, so ungefähr auf dem Niveau wie. Was war anders?
Grimnauts?
Genau.
Ja.
Ja.
Ich kann mich noch fast an alle Benotungen erinnern vom letzten Mal, weil die so geil waren.
Oder du hast einfach sehr oft unseren Podcast angehört.
Solltest hast du was dagegen? Hast du was dagegen?
Tatsächlich habe ich die letzte Folge, weil ich noch einen Schnittfehler gehört habe, ich die, glaube ich, 8 Mal gehört.
Guter Mann.
Das ist ein Satz.
Immer nur ein Satz. Nein,
Domme. Ich sagte einen Satz, nicht ein Satz.
Ach so, okay. Egal, nein, Domme.
Klau Jakunich seine Bühne, weil er hat uns auch noch ein Anime mitgebracht.
Genau. Ich habe mitgebracht My Roommate is a Cat. Und zwar wird da auch 2 Folgen haben.
Ich dachte, du wohnst alleine.
Wow.
Ja, in meiner Wohnung, die ganzen Sklaven sind im Keller. Also meine ganzen Bediensteten, die schlafen unten.
Wow, oh, ja. Ein Quadratmeter immerhin.
Zurück zum Anime. Und zwar, wie gesagt, My Roommate is a Cat wird 2 Folgen haben. Ist ein Slice of Life Comedy Romance Anime. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Zero G. Simulcast gibt es bei Crunchyroll. Sagt mir zwar jetzt nichts, aber okay. Die Beschreibung. Dies ist die Geschichte vom schüchternen Autorin Subaru Mikazuki und einer Katze, die von ihren vorherigen Besitzern auf der Straße ausgesetzt wurde. Durch einen Wink des Schicksals teilen sie sich schließlich eine Unterkunft und schreiten fortan gemeinsam durchs Leben. Ihre gemeinsamen Momente mögen trivial erscheinen, doch sind sie es, durch welche die beiden schließlich zu einer Familie werden.
Oh, verdammt. Also doch eine Rom-Com zwischen ihm und der Katze.
Ja.
Das ist, ohne Witz, das ist wesentlich verstörender als das, was wir bei Water 10 hatten.
Ich meine, im Genre steht ja schon Romance drin, also es ja.
Oder eventuell ist es ja die Romance zwischen ihm und seinem Redakteur.
Ach so, seinem Redakteur.
Ja. Redakteur macht sich mehr Sorgen, als ich hier da bin.
Oder sein Nachbar, der immer seine Würstchen isst.
Das könnte man auch falsch verstehen. Auf jeden Fall, ey, der Typ hat genau dieselbe Scheißlaune wie der Handwerker, der letzte Woche bei mir da war. Weißt du, der Anime fängt an, erstmal mit einer Beerdigung. Und dann auch dann einfach so, meint dann diese Besucher von der Beerdigung, oh, er hat's ja schlecht. Gleich beide Eltern hat's erwischt.
Und er steht einfach nur am Fenster und guckt völlig anteilnahmslos nach draußen. So nach dem Motto, ja gut, sind sie halt weg. Bin ich halt allein.
Ja, ja. Da kommt das Opening von der Band Schrödingers Cat. Aber die das war cool gemacht, so wo diese Katze in dieser Schreibmaschine sitzt, da so in quasi so Katzen-Windings mit so Katzensymbolen so rumtippt.
Bestimmt als Font, als Font irgendwo.
Direkt die nächste Szene, wo er dann mit seinem Redakteur in einem Café sitzt und meint, mein Leben ist scheiße.
Ja, der war ein bisschen sympathisch.
Und nicht, weil er jetzt irgendwie seine Eltern verloren hätte, sondern nein, sein Redakteur hält ihn quasi vom Arbeiten ab, dadurch, dass er mit ihm in ein Lokal essen geht, ja. Und er ist einfach, sagen wir mal, einfach sozial nicht so eingegliedert und kann nicht mehr arbeiten, wenn er unter Menschen ist. Er muss komplett allein sein, er kann auch mit keiner Menschenseele reden anscheinend, also überhaupt keine Kontakte und sowas.
Er hat sogar neben seinen toten Eltern eine traurige Backstory, weil als er in der Grundschule war, hat er ein Buch gelesen, da kamen so 2 Grundschüler rein und meinten so, ey, das Buch habe ich auch gelesen. Und der andere meint so, ja, am Ende passiert das und das. Und er meint so, nein, haltet die Fresse, stopp!
Ja, welch tief einschneidendes Erlebnis in seiner Kindheit das gewesen sein muss. Das ist,
würde ich auch sofort...
Kann man sich nicht ausmalen.
Sämtliche sozialen Kontakte einstellen.
Ja, aber ich fand das ja einfach nur geil, als die Kinder angefangen haben, einfach nur von dem Buch einfach nur zu erzählen und er so, ja, ich werde jetzt alle Connections abbrechen, damit mir niemand mehr verrät, wenn ich irgendwas gelesen habe, damit es mir niemals mehr verraten wird. Deswegen werde ich die Gesellschaft komplett cutten.
Auf jeden Fall hätte es ihm ja sowieso nichts gebracht, um nochmal zur Levi-Szene zurückzukommen, wenn jetzt alle Menschen weg gewesen wären und er könnte in Ruhe schreiben, weil er konnte ja sowieso keine Ideen gehabt. Weil die Ideen hat er erst dann bekommen, als er so frischen Fisch am Grab seiner Eltern aufgestellt und auf einmal eine Katze vorbeikam. Ja, und bei manchen Menschen ist irgendwie eine schöne Frau irgendwie die Muse, hier ist es einfach eine Katze. Da werden wir da bei der Katzenraum kommen.
Die Frage ist halt, was man jetzt nicht gesehen hat, wie kommt jetzt überhaupt auf die Idee, die Katze, also ist sie jetzt selber mit ihm mitgelaufen, weil er ihr quasi in Anführungsstrichen den Fisch gegeben hat oder hat er sie einfach mitgenommen? Auf jeden Fall, in der nächsten Szene sieht man einfach
er meint ja auch so, um die Mundwinkel herum sieht sie aus wie Mama.
Ja, richtig.
Und alle so, what? Deine Mutter war eine Katze, jetzt wird's ganz weird.
Und in der nächsten Szene sieht man dann halt nur noch, wie er mit seiner Katze zusammenlebt und dann irgendwie sich die Geschichte da rausspinnt, so, ich weiß nicht, ob ihr diesen Uralt-Film noch kennt, so Cats and Dogs, glaube ich, hieß der, wo ja. Hund und Katze so Spione und sowas. Irgendwie so in die Richtung denkt er sich dann die Geschichte aus.
Ach,
und
stimmt,
malt sich auch dann immer aus, so seine Katze wäre ein Spion. Und seine Katze stellt ihm halt, weil er selber nicht frisst, sondern eben nur arbeitet, nur schreibt, stellt ihm dann halt die Katze so Futter vor die Zimmertür. Und er tritt da halt rein und denkt dann halt so, ja, das war so ein ausgeklügelter Plan meiner Katze, dass ich jetzt hier so aufs Futtertreter ausrutsche und mir den Kopf anschlage und meine Katze dann, keine Ahnung, das Haus übernimmt. Ich weiß es nicht.
Ich bitte dich. Die Katze hat wenigstens mitgedacht und hat gesehen, dass der Typ einfach nichts isst.
Dass er einfach unfähig ist, alleine sein Leben auf die Reihe zu kriegen.
Ja,
aber was er da schon wieder reinspinnt, ist halt der Hammer. Also Fantasie hat der Kerl garantiert. Ich weiß nur nicht, was ihn jetzt zu einem Top-Autor macht. Also eine Geschichte darüber könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht lesen.
Das Geile war ja einfach nur, weil der Typ absolut gar nicht geschlafen hat, einfach nur die ganze Zeit nur sein Kapitel da fertigstellen wollte, weil er halt eine Deadline hatte, wo er einfach mal da rausgeht und die Katze ihm da ihre Schüssel da einfach mit ihrer Nase, mit dem Kopf halt einfach so richtig mit
viel Mühe zuschiebt. Und dann wechselt ja auch noch, nachdem er dann ja hingefallen ist, wechselt ja noch die Sicht auf die Katze. Man hört dann so, denkst du erstmal so im ersten Moment, von wem ist denn das jetzt die Synchronstimme? Und dann merkst du immer, das ist die von der Katze. Und dann, die Katze spricht dann auch irgendwie so in ihren Gedanken so, ja, meine Cousine hat mir beigebracht, man darf Fressi nicht verschwenden. Tatsächlich, das Traurige ist, die Katze ist besser charakterisiert als er.
Ja, richtig, weil in dem Moment, wo es quasi wechselt, so ab der Hälfte, sieht man quasi die Folge nochmal aus der Sicht der Katze. Und ich finde, das war wirklich die bessere Hälfte von beiden, weil die einfach die besseren Charakterzüge hatte. Gut, der ist ein bisschen Stereotyp, ja, lass ihn mal so ein bisschen da sein. Und aber die Katze ist einfach viel besser charakterisiert von ihr, hat auch mehr Hintergrundstory als von ihm, ja, bis auf diesen einen Flashback und seine
mehr Verwandte.
Mehr kriegt man davon einfach nicht zu sehen und die Katze hat auch einfach die besseren Gags drauf gehabt, ja, und wie sie mit ihm umgegangen ist, das war jetzt der wesentlich bessere Teil, was bei mir nachher auch in der Benotung die Sache nochmal anhebt. Wenn die ganze Folge nur aus seiner Sicht gewesen wäre, wäre das Ding bei mir unten durch gewesen, komplett, aber die Katze hebt es tatsächlich an.
Erinnert euch an die Folge, das war dieser Kamera-Anime von den Monthly Girls Nozaki-Kun-Machern. Tadaku Never Falls in Love hieß der. Da hatten wir auch Folge 3, war eine Folge, die komplett aus der Sicht von Nyanko Big, der Katze,
so,
von diesem Café
ja,
war.
Ja, okay.
Die komplette Folge war aus der Sicht von dieser Katze. Das war so eine geniale Folge. Jetzt stell dir vor, diese ganze Serie wäre aus der Sicht. Das wäre 10 von 10.
Hey,
aber wollen wir mal übertreiben, aber das ist wahrscheinlich besser.
Also ohne Witz, wenn ihr die Folge gesehen hättet von Tadaku Never Falls in Love, ohne Witz, die war richtig gut. Auf jeden Fall, ich habe noch eine Theorie, wie das Ende von diesem Anime ausgeht. Also wenn die richtigen guten Sinn für Humor haben, dann lassen die den Anime irgendwie ausgehen, dass er sich diese Katze nur eingebildet hat die ganze Zeit, so wie ein Fight Club. Also muss nicht das Ende von Fight Club sein, dass gleich so Wolkenkratzer in die Luft gehen, wo irgendwelche dicken Banken drin sitzen, aber das wäre cooler Plot-Twist fürs Ende.
Nee, ich wusste schon, dass er sich in der letzten Folge mit der Katze prügelt, ey. Will ich sehen, ey.
Das ist
geil. Und die Katze dann überall Fight
und er sich dann selbst aufmacht. Abschießt, in die Backe schießt, ey. Aber ja.
Ich merke schon, ja, du hast einen guten Filmgeschmack.
Ja, voll klar,
das kannst du auch gleich bei diesem Anime beweisen, aber zuerst, Neji, deine Note.
7 von 10, ja.
Was sagst du, Jaku?
Also overall, auch wenn ich gesagt habe, dass die zweite Hälfte gut ist, ist der Anime trotzdem scheiße, weil der MC einfach eine Kartoffel ist. Ey, die schlimmste Kartoffel von allen vier Animes heute. Deswegen, aber der, komm, die Katze reißt ein bisschen raus, gibt dem eine 4.
Gut, ich sage, jetzt nichts bahnbrechend Neues, lauwarme Comedy, einfache Animation, aber ey, sie brauchen einander. Dafür habe ich Verständnis, von daher eine 6 von 10. Levi.
Ja, die Katze hat's rausgerissen, 5 von 10.
Damit auch hier 5,5 von 10 die Durchschnittsbenotung. Ist tatsächlich dasselbe wie bei Water 10. Krass. Zufälle gibt's. Noch ein Zufall.
Schlechten Geschmack gibt's.
Wir haben wieder einen vierten Anime dabei.
Genau, wir haben als letztes für heute noch The Rising of the Shield Hero. Das Ding hat 25 Episoden, Genres Action, Adventure, Drama, Fantasy, von einer Light Novel adaptiert. Das Studio Kinema Citrus ist da federführend. Simulcast bei Crunchyroll.
Wackernehm.
Noch einmal in dem Wunder, noch einmal. Wir haben heute überhaupt keinen Wackernehm im Titel, wir haben nur Crunchyroll heute. Ja, lass mir diesen Erfolg, lass mir diesen Triumph.
Lass ihn.
Und vor allem, das Witzige ist ja, weil du Wackernehm reingeschrien hast, das Ding ist ja von Crunchyroll mitproduziert worden, deswegen war es ja merkwürdig, dass es nicht auch noch bei uns laufen würde.
Ey, tatsächlich, es kamen schon sehr viele Aniplex-Titel nicht bei Wackernehm.
Ja, das weil ist egal, das andere erschien, aber was wir mitproduzieren, das strahlen wir auch aus, zumindest mal bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so bei, weil alles andere dumm wird. Aber gut. Lassen wir das mal dabei. Die Beschreibung. Naofumi Iwatani ist eigentlich nur ein einfacher Otaku, der eines Tages findet er sich in einer anderen Welt wieder. Er wurde als einer der vier legendären Helden beschworen, die das Reich Melromark vor dem Untergang retten sollen. Als der Held des Schildes soll er an der Seite seiner Kameraden kämpfen, doch schon bald fallen ihm diese in den Rücken und lassen ihn ohne Geld, Respekt und Ehre zurück. Wird er es mit einen rein defensiven Fähigkeiten schaffen, aus dieser verzweifelten Situation zu entkommen.
Ja.
Schildschlag, los.
Nein, Ende, Credits.
Fertig, ciao.
Ja, für alle, die jetzt denken, ja gut, der hat ein Schild, also nimmt er noch ein Schwert in die Hand. Nein, die legendären Helden haben ihre legendären Waffen quasi schon bei ihrer Beschwörung mitbekommen und sie können auch nur diese Waffen verwenden. Also es gibt noch den Held des Speeres, den Held des Schwertes und der Held des Bogens. Und die können auch wirklich nur diese Waffen verwenden. Sprich, er muss beim Schild bleiben und kann kein Schwert in die Hand nehmen. Sein Schild verhindert, dass er irgendeine andere Waffe als ein Schild benutzen kann.
Sonst kommen Blitze.
Und das heißt halt eben, dass er rausgeht und erstmal sich mit diesen Balloons da anlegen will. Ja, so Level 1 Monster, wie man sie in jeder MMORPG-Welt kennt und dann halt auch erstmal mit Fäusten draufschlagen muss. Und das weiß auch jeder, der schon mal ohne Waffe draußen war, das funktioniert halt einfach nicht auf Level 1. Das ist relativ gemächlich, wie man da levelt.
Geben entsprechend auch nur gemächliche 1 XP.
Ja.
Und wenn du 2 tötest, hast du so 2 so Ballonfetzen und die kannst dann für ein Kupferstück verkaufen. Außer du bist der Held des Schilds. Dann kriegst du für 20 Stück leider nur ein Kupferstück.
Ja, aber nur durch Verhandlungen, ne?
Ja, durch Verhandlungen, indem du den Händler bedrohst, umzubringen, dann kriegst du auch den normalen Marktpreis.
Das ist ein Immerhin. Anfang. Das ist ein
das
Anfang.
Ist tatsächlich ist das eigentlich ein ziemlich cooler Charakter, so. Also, weil so. Es ist auch ein cooler Anime, weil es ist der erste Quadro-Isekai-Anime. Hier kommen einfach 4 Charaktere aus 4 verschiedenen Welten von Tokio. Gab es so eine lustige Geschichte, wo die dann so irgendwie ihr Allgemeinwissen überprüfen. Dann ist mal so, welches Land hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen? Und die schreien alle durcheinander.
Oder wer gerade hier in Japan an der Macht ist und sowas. Und halt alle 4 verschiedene Antworten, bis die dann merken, okay, wir sind zwar alle aus Japan, alle aus Tokio, aber wir sind alle aus ganz verschiedenen Welten. Mal ganz allgemein zu dem Anime, also klar, ich stehe drauf, so Isekai und sowas, ist Fantasy, genau mein Ding, aber es ist so ein ziemlich antitypischer, wenn man jetzt ja an Isekai denkt, dann denkt man natürlich immer an alle möglichen, ja, da wird einer beschworen oder wie auch immer, kommt in die neue Welt, hat erstmal die krassesten Fähigkeiten, der ist einfach mal so OP, dass es schon wehtut, eigentlich langweilig wird, aber der ist halt einfach nur der Held des Schildes, ja, und jeder hier mit Schild allein, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann ist nicht nur so, dass er das Handicap mit dem Schild hat, sondern dann wird er in Folge 1 auch schon von seiner Partnerin betrogen, ja, wird seines ganzen Geldes beraubt, wird dahingestellt, dass er sie vergewaltigt hätte, seiner Ehre beraubt. Ja.
Oder das ist auch zufällig die Tochter des Königs. Ja. Was eine Scheiße.
Was eine Scheiße. Und ist er halt, also eigentlich will er nur noch wieder zurück. Nur es geht halt leider nicht, weil erst wissen alle vier Helden, entweder sind sie tot oder alle Wellen sind besiegt, erst dann sind sie quasi im Jenseits oder können in ihre Welt zurück, vielleicht. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er halt wirklich komplett unten durch, auch in der Schicht. Das heißt, er hat überhaupt keine Waffe, mit der er kämpfen kann. Er hat keine Partner, auf die er sich verlassen kann und muss sich trotzdem irgendwie in dieser Welt durchschlagen und gegen diese Wellen kämpfen.
Und der Markttypi, der Händlertypi gibt ihm noch nicht mal ein faires Marktangebot. Und dann meint er halt einfach so, ja okay, dann spiele ich halt den Bösewicht.
Ja richtig, dann schlüpft er einfach in diese Rolle rein. Das finde ich auch ziemlich gut. Ich meine, ich hätte in der Situation wahrscheinlich irgendwie dasselbe gemacht, weil einfach verkriechen funktioniert er halt auch nicht. Ich meine, in einer komplett fremden Welt auf sich allein gestellt, ja gut, was machst du jetzt? Dann musst du halt irgendwie den Bösen machen, dass du irgendwie überleben kannst.
Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich echt nicht so der Verfechter von Isekai-Animes, weil die einfach halt in den meisten Fällen einfach
sich ihre Spielregeln einfach irgendwie so zurechtbiegen, indem sie so Sachen sagen wie, ja, deine Waffe hat einen Debuff, wenn mehr als zwei oder mehr Helden miteinander arbeiten, dann macht ihr alle weniger Schaden. Deswegen seid ihr jetzt einfach Einzelgänger.
Ja, und vor allem aber, wenn man dann 10 Minuten später sind sie einfach auf demselben Feld, auf derselben Wiese, 10 Meter entfernt, da gibt es dann keinen Debuff oder was.
Also ja, genau.
Aber ist mal davon abgesehen, wenn ich jetzt mal mit anderen Isekais vergleiche, erstens finde ich hier cool, dass überhaupt der Main-Child keine 14 Jahre alt ist, das ist schon ein Pluspunkt, erstmal direkt ins Gesicht. Und ja, einfach so die Dynamik, wie hier schon erwähnt wurde, dass er halt quasi einfach vom Nichts anfangen muss, weil er einfach halt ja, verarscht wurde und sein ganzes Geld beraubt wurde, er einfach ein Niemand ist und alle ihn hassen eigentlich. Finde ich schon eine so lustige Startposition für ein Anime. Und es halt nur ein Schild benutzen muss. Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ein Anime, wo der MC halt mit dem Schild rumrennt, ja komm, er ist mir jetzt vielleicht meine Zeit nicht wert. Aber er hat mich schon irgendwie ein bisschen überrascht. Und ich finde den Charakter jetzt, er ist jetzt nicht unbedingt der innovativste, muss man ehrlich auch sagen. Aber ja, vielleicht finde ich ihn auch nur besser, weil ich drei Animes davor geschaut habe, die ziemlich grau waren. Aber wir haben mal hingestellt.
Ich muss ja sagen, das ist auch wieder eine Kinematitus, da weiß man schon, der Kevin Penkin, der Australier, der von Made in Abyss komponiert wieder die Musik. Und dann habe ich mich gefragt, zeichnet dann Osamu Masuyama von Ghibli wieder die Hintergründe? Ich habe in die Credits geguckt, leider nicht, er ist aber als Visual Advisor dabei. Hat leider dann doch nicht gereicht, dass die Hintergründe so krass gut aussehen.
Nein, aber ich denke, im Gesamtkonzept macht es schon ordentlich was her. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie was schlecht animiert gewesen wäre oder dass die Hintergründe jetzt einfach nur lasch dahergezeichnet werden. Zweckgemäß. Also, halt. Zweckgemäß, aber nicht schlecht auf jeden Fall. Also, es hat schon einen sehr soliden, ordentlichen Gesamteindruck gemacht. Und der Ost ist schon ziemlich geil und das Opening gefällt mir auch sehr. Muss man einfach mal gesagt haben.
Ich habe mich die ganze Season, also ich kannte ja schon den Manga, und ich habe mich die ganze Season gefragt, wie schafft es Crunchyroll in der PR, also Crunchyroll Amerika, um dieses Sklaventhema herumzukommen? Weil, ey, die Season hat gerade angefangen und ich lese so eine Review zu diesem Anime und die beginnt so von wegen, ja, wir wollen diesem Anime nicht weiter Aufmerksamkeit widmen, also haben wir hier 5 Organisationen, denen ihr Geld spenden könnt, damit vergewaltigte Frauen irgendwie denen geholfen wird. Und ich dachte mir schon, oh boy, die Amerikaner sind auf solche Themen mal echt schlecht zu sprechen.
Ja, also das Ding hat ja wegen Falschaussage bei versuchter Vergewaltigung, gerade in dieser ganzen MeToo-Debatte und dergleichen, das Ding natürlich riesige Wellen geschlagen. Aber ja, meine Fresse.
Und dann sehe ich so in der letzten Sekunde von diesem Anime, dass er dann auch sich eine Sklavin holt und denkst dann so, schwieriges
jetzt
Thema.
Und dann
ist ein süßes Waschbärenmädchen. Und damit hat der Anime die Herzen aller Weeps auf der ganzen Welt gewonnen. So einfach war es mal wieder. Meine Timeline ist voll von Raftalia Bildern. Nee, aber das wäre so mein letzter Punkt, wenn ihr nicht noch welche habt. Man hat ja schon gesehen, dieser Schild verwandelt sich jetzt in verschiedene Formen. Hat jetzt je nachdem, für jeden Gegner, den er besiegt, kriegt er eine neue Schildform.
Nein, nachdem er gefüttert wurde, bitte.
Ja, Genau, also der Schild muss gefüttert werden mit zum Beispiel Pflanzen steckt er auch rein oder eben diese Lappen von den Ballons steckt er rein und so mit wertet er quasi sein Schild auf und bekommt halt neue Fähigkeiten in seinem Schild.
Ja. Zum Beispiel das Leaf-Schild, was die Qualität von berührten Dingen verbessert und dann...
Also von Pflanzen,
ja. Er wird später sowieso die Wellen aufhalten, also alles gut.
Dann wird er der Apotheker des Todes.
Ja.
Wie das klingt. Apotheker des
Todes. Es ist aber tatsächlich also vom Story, also vom mir gefällt das Dialogue-Writing sehr gut. Da war auch so am Anfang so eine Szene, wo er das Buch in seiner eigenen Welt aufschlägt und diese Geschichte der vier Helden so nachliest und sich so denkt so, ey, diese Prinzessin, ey, das ist aber eine Bitch. Und halt irgendwie eine halbe Stunde später beschuldigt sie ihn halt, dass sie ihn vergewaltigt hat, klaut ihm sein ganzes Geld.
Zu freundlich.
Wenn man so die nächsten Bände kennt, ey, da waren so viele Anspielungen in dieser, so ein bisschen wie in The Promised Neverland, waren richtig viele Anspielungen so auf die kommenden Folgen drin. Von daher, für Fans der Serie und Neueinsteiger gleichermaßen zu empfehlen, eure Bewertung, Oleg?
8 von 10.
Jaku?
Dann steige ich mich auch mal ein bisschen, 6 von 10. Ey, 6 von 10 ist echt nicht schon bald okay. Für meine Verhältnisse.
Ich gebe ihm eine 7 von 10.
9 so, Levi. 9 Levi.
Ich bin bei 9, richtig.
And we win.
Damit kämen wir auf insgesamt 30 Punkte. 30 durch 4 sind 7,5 unsere Durchschnittsnote. Was hatte Promised Neverland? Weiß es noch einer?
8. Irgendwas mit 8. Irgendwas mit 8.
Ja, du denkst, wenn du da über Treiber 10 ankommst.
Hey. Ernsthaft, 10 Punkte vergeben, was fällt dir ein?
Ich habe mir die zweite Folge angeschaut, die war gut. Ich hab da gerade einen Wirkreiz gehört, Levi. Ich habe da gerade einen Wirkreiz geholt. Ich hab's gehört.
Die zweite Folge war gut.
Immer noch besser als die Herren Kollegen vom Held des Schildes, die dann. Das kann ich bei so Geschichten nicht verstehen, weil es ist so diese Logik so. Ey, du bist ein Arschloch, bitte lass mich deiner Party beitreten.
Ja.
Okay, bin ich dabei. Ganz kurz,
eine Sache, die mich noch fragt: er wurde ja von den Rittern da quasi zum König geschleppt. Und dann war er vom König, dann musste er sich die Einschuldigung anhören und dann durfte er wieder gehen. Also.
Ja,
das ist halt wieder so ein Ding, also einfach nur da gewesen, um den Zuschauer quasi zu suggerieren, okay, er ist jetzt unten durch bei den Leuten, aber irgendwie hat das keine Konsequenzen gehabt. Also es wird dann nämlich, ja, hier, du musst jetzt, keine Ahnung, wir finden es scheiße, also im Prinzip hieß es, ja, wir finden es scheiße, was du gemacht hast, du hast die eine vergewaltigt, aber wir lassen dich jetzt trotzdem frei, weil du ja musst ja leveln und...
Was ich mich frage, ob dieses Kloppen auf diese Ballons... ob das irgendwie so eine Anspielung so mit den 1xp, ob das eine Anspielung auf diese South Park-Folge ist, wo die dann in WoW diese Schweine kloppen.
ohne Scheiß, da habe ich auch gesagt. Ohne Scheiß, Mann.
Diesen Dämonenschlechter da machen zu können, der die ganze Zeit die Low-Levels jagt. Wenn ja, dann hat der Light Novel-Autor auf jeden Fall sehr viel Humor.
Jetzt bleibt er dort drei Monate lang und farmt die ganzen Slimes.
Währenddessen drucke ich mir mal den Talent-Tree von diesem Schild aus, wie der sich so entwickelt in seinen einzelnen Dingern da so. Und wenn ich das geschafft habe, so einige tausend Seiten später, dann, wenn mein Drucker dann fertig ist, dann sehen wir uns bestimmt nämlich auch schon wieder. Dann dürfte nämlich so ungefähr eine Woche rum sein und dann sehen wir uns in Folge 3 wieder. Dann mit Shin. Nächste Folge im Podcast haben wir The Magnificent Kotobuki, der Flug, also der Kampfjet-Anime von Genpa, von den Shirobaku-Machern. Wir haben weiterhin Kaguya-sama, Love is War, bringt uns Neji mit. Geht's um zwei elitäre Top-Schülerratspräsidenten und Vizepräsidenten, die sich einander lieben, aber es wäre ja irgendwie nicht so cool, wenn die einander die Liebe bestehen würden. Also soll das der machen, der von den beiden schwächer ist und dann entbrennt da ein Kampf, ein Krieg. Wenn einer dann unterdrücken kann.
Worauf du stehst, passt.
Short-Anime. How clumsy you are, Miss Ueno, bringt uns Yaku mit. dem Wissen mit Ueno, der Präsidentin des Wissenschaftsclubs ihrer Schule, die jede Menge technische Schnickschnack zusammenbaut. Wir haben außerdem noch Boogie Pop and Others, das bringt uns Shin mit, ein Remake von dieser extremst alten Light Novel, die so Sachen wie Sakugan no Shana mal inspiriert hat. Horror Mystery geht es um den Engel des Todes Boogie Pop, der anscheinend Leute an einer Schule tötet. Nachts.
Kann man machen.
Läuft bei dem.
Und da es bei uns auch läuft, in unserem Privatleben, ziemlich gut,
Klar.
ist unsere Zeit leider wieder vorbei.
Ja, stimmt, aber ich habe jetzt noch Termin um 11:30.
Die Couch ruft, die Couch
Tatsächlich, seit
ruft.
13 Minuten läuft das Grand Blue Fantasy Event, Jaku. Schnell rüber.
Ich bin schon dabei. Nein, Spaß.
Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Gut, dann sind wir raus. Ciao.
Ciao.
Bis
Ciao.
dann.